Ja, vor der Predigt machen wir ein ganz kleines Experiment. Also ganz, ganz einfach, ganz schnell. Ich möchte euch eine Frage stellen und ihr dürft euch einfach eine Antwort geben oder ihr dürft euer Handy rausholen und diese Sache aufschreiben, was für euch lieber ist. Endlich dürft ihr das Handy in die Hand nehmen, ja. Und die Frage lautet, vielleicht ist es ein Wort, was du aufschreibst, vielleicht ist es ein Satz, ich weiß es ja nicht, aber gib dir ehrlich einfach eine Antwort, du musst mir das ja nicht sagen, es geht nur um dich alleine. Die Frage ist, was wünschst du dir, um glücklich zu sein? Eine einfache Frage, was wünschst du dir, um glücklich zu sein? Sehr gut, danke. Das war's. Ich gehe runter endlich. War's das? Ja. Ich werde ein paar Dinge nennen. Vielleicht treffe ich, was du aufgeschrieben hast. Vielleicht, du musst die Hand nicht hochheben, wenn ich getroffen habe, aber vielleicht ist das. Was hast du aufgeschrieben? Genug Geld vielleicht? Finanzielle Sicherheit, dass du nie mehr über Geld und Arbeit nachdenken musst? Vielleicht hast du dir ein gutes Haus gewünscht, eine gute Wohnung, einen bestimmten Job, einen bestimmten Erfolg. Vielleicht hast du dir gewünscht, einfach keine Sorgen mehr zu haben. Einfach nichts mehr, was dich so aufrüttelt und nicht schlafen lassen lässt. Vielleicht hast du dir eine feste Partnerschaft gewünscht. Jemand an deiner Seite, der einfach, ja, mit dem du Freude hast. Vielleicht hast du dir gewünscht, geliebt zu werden. Familie, vielleicht hast du gesagt, wir würden gerne Kinder haben. Vielleicht hast du dir Frieden mit anderen Menschen gewünscht oder mit einer bestimmten Person, wo du zurzeit Stress hast. Vielleicht irgendwie einen bestimmten Selbstvertrauen, wo du sagst, also darin müsste ich eigentlich wachsen. Vielleicht hast du dir Zufriedenheit gewünscht, einfach Genügsamkeit. Vielleicht eine bestimmte Freiheit, ja. Vielleicht wenig Angst, wenig Menschenfurcht, weniger Stress. Vielleicht hast du dir gesagt, boah, Gesundheit, das wäre jetzt echt gut. Das habe ich echt nötig. Vielleicht hast du dir mehr Zeit für dich gewünscht. Einfach mal alleine ein Buch lesen, irgendwo. Vielleicht hast du dir einfach Ruhe gewünscht. Oder eine bestimmte Anerkennung, die du eigentlich verdienst, aber nicht hast. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe oder nicht, aber das sind alles Dinge, die verständlich sind und die in Maßen auch sehr nützlich sind. Keiner sagt, dass die schlecht sind. Vielleicht suchst du Glück in Dingen, und da musst du jetzt aufpassen, in Dingen, die eigentlich eine Frucht sind. Ja, ich weiß nicht, ob du mich verstehst, aber nicht in der Wurzel. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es gibt manche Dinge, die sind die Frucht, und es gibt etwas, das ist die Wurzel. Wenn das stimmt, dann stellt sich eine Frage, was ist eigentlich die Wurzel? Also wenn das nur die Früchte sind und wir wollen an die Wurzel, was ist die Wurzel? Die Bibel zeichnet ein klares Bild. Wahres Leben, tiefe Freude, erfülltes Glück entsteht dort, wo ein Mensch wirklich nach dem Willen Gottes fragt. Jetzt ist die Frage, hast du dir vielleicht gewünscht, den Willen Gottes zu erkennen? Das wäre die Wurzel. Darum sollte es heute gehen. Was wünschst du dir, um glücklich zu sein? Und ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt sagst, ja, ich wünsche mir ganz ehrlich, den Willen Gottes zu erkennen. Ich möchte ehrlich gestehen, ich habe viele Jahre als Christ nicht ernsthaft nach dem Willen Gottes gefragt. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich gegen den Willen Gottes war. Ich habe einfach nicht danach gefragt. Ich habe es einfach nicht gesucht. Ich habe ihn nicht bewusst erfragt und ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn nicht als mein Ziel gemacht. Ich habe so viele Ziele, ich habe so viele Dinge, die wahrscheinlich auch gut sind und wichtig sind, aber dieses eine habe ich nie so richtig fokussiert. Viele empfinden den Willen Gottes als etwas, was verborgen ist. sehr weit, sehr tief. Und Gott sitzt irgendwo im Himmel und sagt, such. Und du suchst und er sagt, kalt, kalt. Ja, schon wärmer, schon wärmer. So stellen sich manche das vor. Ein anderer denkt vielleicht, endlich, wenn du so Freude im Leben hast, dann kommt Gott und sagt, jetzt Schluss mit lustig, jetzt musst du meinen Willen tun. Und du sagst, ah, na gut, dann muss ich das ja jetzt mal. Ein anderer denkt vielleicht, dass es nur einen Willen Gottes gibt, quasi nur die eine Frau, nur den einen Job, den einen Dienst in der Gemeinde. Und wenn du das nicht tust, dann, ja, dann war's das mit dem Willen Gottes. Dann gibt's den nicht mehr. Ein anderer denkt vielleicht, der Wille Gottes, das ist etwas wie so eine bittere Pille. Ich muss sie nehmen, sie ist ja beschrieben, aber wollen tue ich das nicht. Aber ich muss ja, als Christ besonders. Und ein anderer denkt, naja, der Wille Gottes, das ist für die Menschen hier in der Bibel. Also Mose, ja, Paulus, ja. Aber ganz ehrlich, wir als Gemeinde, wir haben doch die Freiheit, alles zu tun. In der Bibel steht ja, wir haben doch die Freiheit, alles zu tun. Wofür brauche ich den Willen Gottes, wenn ich frei bin, alles zu tun? Und verstehen so vielleicht den Willen Gottes, dass er gar nicht so wichtig ist. Mit den Jahren, wenn wir so geistlich ein bisschen mehr reifen und anders über das Leben nachdenken und wenn wir uns über dieses Thema beschäftigen, werden wir merken, dass in jedem Buch der Bibel, und ich habe eine Liste für mich gemacht, in jedem Buch der Bibel wird was über den Willen Gottes gesagt oder gezeigt. In jedem Buch. Also wir merken, es ist kein Randthema. Es ist nicht etwas, womit wir uns vielleicht beschäftigen sollten, aber naja, wichtig ist das nicht, sondern die Bibel zeigt, es ist das zentrale Thema, der Wille Gottes für einen Christen. Was ist also der Wille Gottes an sich für dich oder überhaupt? Es ist ganz einfach zu beantworten. Der Wille Gottes ist etwas, was Gott gefällt für dein Leben. Es ist so ein Plan für dein Leben und er sagt, das wird dir gut tun. Elisabeth Elliot, sie hat einmal das Treffen formuliert. Sie hat gesagt, der Wille Gottes ist nicht immer das, was wir wollen, aber es ist immer das Beste. Der Satz wird uns noch begleiten heute. Und zu deinem und zu meinem Glück hat Gott das nicht verborgen gehalten, so nach dem Motto suchen und ich sage warm, warm, kalt, kalt, sondern er hat das komprimiert und hat gesagt, hier, das ist der Wille Gottes, es ist hier zu finden. Du musst nicht irgendwo in Himalaya gehen, auf die Berge, 3 Monate schweigen in einem Tempel und dann vielleicht offenbart sich etwas. Nein, es ist hier. Es ist hier. Zum Beispiel der Römerbrief teilt sich in 2 Teile auf. Der Römerbrief geht von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Dort wird über das Evangelium gesprochen, was das ist. Und ab Kapitel 12 ist der 2. Teil des Briefes. Dort wird gesagt, wie du es praktisch leben kannst. Es ist quasi wie unsere Antwort auf das Evangelium. So, und deswegen beginnt dieser praktische Teil, Kapitel 12, mit den folgenden Versen. Wir zeigen das vorne, Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 2. Dort sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Studier diese Verse zu Hause, sie werden so viel Segen dir bringen. Das bedeutet, der Wille Gottes ist kein Verlust, es ist kein Kompromiss, es ist nicht zweitrangiges, sondern es ist das Vollkommene. Es ist das Wohlgefällige, es ist das Gute. Man kann heute vielleicht sagen, es ist das Beste, das Gesündeste und das Höchste für einen Christen. Und jetzt hört mal, was Jesus darüber sagt. Einfach ohne Kommentar, einfach das, was Jesus sagt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Dort sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wow, was für ernste Worte. Hast du das wahrgenommen? Nicht jeder, der einfach sagt, ja, Jesus, du bist ja so wichtig. Nein, nicht jeder sagte, der so wichtig redet, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Wow, es ist anscheinend so wichtig, für uns als Christen darüber nachzudenken. Jesus macht klar, nicht jeder. Und selber als Vorbild sagt Jesus, was für ihn der Wille Gottes ist. Das sagt er in Johannes 4, 34. Er sagt, Jesus spricht zu ihm, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Meine Speise, meine Nahrung ist es, den Willen Gottes zu tun, sagt er. Nahrung ist täglich. Wer hat heute gefrühstückt? Wer möchte heute Mittag essen? Auch alle. Naja, nicht schlecht. Wer will heute den Willen Gottes tun? Amen. Amen. So ist das und so muss es sein. Das Normale und das Gesündeste, sagt Jesus, ist den Willen Gottes zu tun, weil es wie eine Nahrung ist, sagt er. Täglich das machen. Ich gestehe euch, und heute werden viele Geständnisse fallen, wenn ich ehrlich über mein Leben nachdenke, dann ist das nicht oft passiert, dass ich überhaupt nach dem Willen gefragt habe. Ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, tausende Entscheidungen, wo ich nicht nach dem Willen Gottes gefragt habe. Und manche waren erfolgreich und manche nicht. Aber bewusst zu sagen, Herr, was ist dein Wille und ohne den werde ich nichts unternehmen, da gab es ganz schön wenig in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie geht es dir darin? Wie oft hast du so deutlich selber gesagt, keinem anderen, sondern vielleicht dir selber gesagt, ich tue nichts, bevor du mir nicht antwortest, Herr. Ich will es wissen. Ich will nichts unternehmen. Ich will nicht das als Randthema nehmen, sondern es ist so wichtig für mich. Jesus sagt mit seinem Lebenswandel, mit seinem ganzen Sein, es ist wie eine Nahrung für mich. Es ist wie eine Nahrung für mich, den Willen Gottes zu tun, zu erkennen, zu tun. Das ist normal. Das ist nichts Besonderes, dass man sagt, oh, der sucht jetzt den Willen Gottes. Nein, das sollte so normal für uns sein. Selbstverständlich. Aber dabei müssen wir unterscheiden, es gibt zwei Hauptkategorien von dem Willen Gottes. Das eine ist die bekannte, also das bekannte Wille Gottes. Das, was jeder Christ tun sollte. Zum Beispiel, in der Bibel wird gesagt, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Ja, also eure Heiligung. Das müssen wir nicht herausfinden, sondern das dürfen wir einfach tun. Es wird zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5 gesagt, seid allezeit fröhlich. Ich lese das so. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille in Christus Jesus für euch. Als ich noch Jugendleiter war, vor langer, langer Zeit, kam zu mir ein junger Mann, der sagte mir, oh, ich bete und ich will so gerne wissen, wie der Wille Gottes für mein Leben ist. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich weiß, wie der Wille Gottes für dein Leben ist. Und er hat so große Augen gehabt, weil er so lange gebetet hat und jetzt erwähnte das und eine fremde Person weiß es. Und er sagt, woher? Und ich sage, ich weiß es. Und er sagte, dann sag es mir. Dann schlagen wir diese Stelle auf und ich sage, hier, er steht, du sollst fröhlich sein. Du sollst beten ohne Unterlass, du sollst dankbar sein. Und vielleicht hast du jetzt auch das gleiche Gefühl wie dieser junge Mann, denn dann sagte er mir, ja, das sind diese kleinen alltäglichen Dinge, aber ich will das Große. Aber das Problem ist, wenn wir die kleinen Dinge nicht tun, dann werden wir das Große vielleicht auch nicht erkennen. Wenn wir die kleinen alltäglichen Dinge, fröhlich sein, beten, dankbar sein, nicht tun, dann müssen wir vielleicht nicht daran erwarten, dass wir irgendwann das Große erkennen. Wie ideal wäre das, wenn wir diese Dinge tun würden. Wenn deine Frau, dein Ehemann, deine Arbeitskollegen, dein Chef, du kommst auf die Arbeit und der Chef sagt, hey, so, heute wollen wir beten. Komm mal ins Büro, lass uns mal beten und dankbar sein. Wow, was für ein ideales Bild. Das ist ein bisschen Himmel auf Erden. Aber so muss das eigentlich sein. Das ist das, was wir tun sollen. Also jeder von uns, das müssen wir nicht rausfinden, das gehört dazu. Aber dann gibt es den unbekannten Willen Gottes, das ist die zweite Hauptkategorie, das ist für dich persönlich. Was sollst du heute an diesem Ort um diese Uhrzeit vielleicht tun? Nicht allgemein für alle Menschen, sondern für dich, zentral. Und da sagt uns Epheser 5 was dazu. Dort wird gesagt, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ich lese das in einer anderen Übersetzung. Dort heißt es, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Oh, jetzt müssen wir anscheinend suchen und begreifen. Christ sein heißt nicht einmal einfach in den Tag hineingehen und einfach Entscheidungen aus Gewohnheit und aus Gefühl zu treffen, sondern bewusst zu fragen, was ist der Wille Gottes? Und genau hier wird die echte Nachfolge sichtbar. Viele Christen sagen, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Vielleicht bist du auch einer davon, der sagt, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Aber weißt du, diese Hingabe ist nicht etwas Einmaliges, Emotionales, sondern es ist täglich, sein Leben Gott zu übergeben, zu sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir, führ du mich heute. Versteht mich nicht falsch. Du wirst gerecht gesprochen einmal und nie wieder. Also einmal sagt Gott, du bist gerecht. Das ist wie so ein wie im Gericht so ein Spruch. Einmalig. Aber die Heiligung, sein Leben jeden Tag abzugeben, ist ein Prozess, den du und ich machen muss. Gottes Wille begreifen heißt, das Recht aufzugeben, mein Leben selbst zu steuern. Solange ich selbst entscheide, wann ich gehorche Gott und wann nicht, ist das keine Nachfolge. Ein Mensch kann tief berührt sein, ein Mensch kann sehr stark fühlen, sogar vielleicht weinen im Gebet und trotzdem Jesus nicht nachfolgen. Wobei das so gut aussieht, so geistlich und so berührt aussieht, aber er kann trotzdem Jesus nicht nachfolgen. Denn Nachfolge ist keine Emotion. Nachfolge bedeutet, den Willen Gottes zu erkennen und bewusst zu folgen. Auch dann, wenn der Wille nicht unseren Erfahrungen und nicht unserer Logik entspricht. Jesus hat nicht gesagt, fühl dich mir nah. Er hat gesagt, folge mir nach. Da sind zwei Unterschiede. Erinnert euch an die Geschichte, als die Jünger gerade gefischt haben und leer nach Hause kommen. Es ist eine geniale Geschichte. Sie kommen, sie waschen gerade die Netze und dann kommt Jesus und sagt, so, fahrt nochmal raus und fischt nochmal. Menschlich gesehen haben die gedacht, nein, worüber redest du? Wir sind Fischer, du bist Zimmermann, also ganz ehrlich, du verstehst nichts von unserem Job. Wir haben alles gegeben, wir haben alles getan, wir haben die ganze Nacht gekämpft, nichts war los. Und Jesus sagt, mach das. Und die fahren raus und der Erfolg ist überwältigend. Aber wo ist der Unterschied zwischen der Nacht und das, was jetzt passiert ist? Es waren immer noch die gleichen Fischer. Sie waren da wahrscheinlich noch fitter als jetzt. Es war immer noch das gleiche Boot. Es war immer noch der gleiche See. Es waren immer noch die gleichen Fische. Aber was war der Unterschied zwischen den beiden Ereignissen? Der Unterschied war, dass er gesagt hat, tu es. Und sie haben es auf seinen Willen hin getan. Und der Erfolg war, wenn ich das so nennen darf, menschlich, der Erfolg war überwältigend. Vorher hatten sie auch Kraft investiert. Vorher haben die auch gerudert, gearbeitet, alles gleich. Aber das Ergebnis war gering oder null. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie der Wille Gottes das vervielfachen kann oder verändern kann, dein Leben. Von 0 auf 100. Ja, das sagt man ja gerne. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden beim Auto. Bei dir genauso. So schnell kann es gehen. Deshalb ruft die Bibel uns auf und sagt, erkenne den Willen Gottes. Und wenn wir an den Punkt gekommen sind, den Willen Gottes zu erkennen, gehört untrennbar und weiter ist dazu, dass wir es nicht nur erkennen, liebe Geschwister, das reicht nicht, sondern es auch tun. Wie oft betest du, Herr, ich möchte so gern deinen Willen tun. Ich möchte so gerne es erkennen. Bitte. Und dann erkennst du ihn und handelst doch, wie du es möchtest. Und dann sagst du, Herr, segne meine Pläne. Kann da Erfolg sein? Null. Das kann mit null rauskommen. Und das machst du ja wahrscheinlich nicht, weil du irgendwie ja, böse handeln möchtest. Nein, das machst du wahrscheinlich nicht, sondern das machst du aus Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind schwierig, an denen müssen wir arbeiten. Das ist eine Gewohnheit, den Willen Gottes zu hören, aber doch zu tun, wie du es willst. Sehr oft ist das nicht böse gemeint. Es ist eine Gewohnheit. Schau mal, in Sprüche 3,6 steht, dort schreibt er, auf all deinen Wegen erkenne ihn, so wird er dich recht führen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die Bibel offenbart hier ein klares Prinzip. Wenn wir uns bemühen, den Willen Gottes zu erkennen, und jetzt hör zu, wenn du dich bemühst, ihn zu suchen und zu erfragen, dann wird Gott dich oder sich selber nicht verstecken. Dann wird er nicht dieses Spiel spielen, warm, warm, kalt, kalt. Das wird er nicht machen. Wenn du betest, wenn du fragst, dann wird er dich führen. Dann übernimmt er das, das verspricht er. Er wird nicht sagen, mach das ohne mich, das ist deine Sache, sondern er wird dich führen. Und doch müssen wir zugeben, wir reagieren oft so, dass wir nach der Gewohnheit wieder handeln. Frag dich selber, wenn du Entscheidungen triffst, welche Fragen stellst du dir? Und das sind vielleicht so 6 Fragen, die wir uns stellen oder 7. Die eine Frage, die ich mir, wenn ich nicht Christ sein würde, die eine Frage, die ich mir immer stellen würde, bei jeder Entscheidung, würde heißen, was bringt mir das? Was bringt mir das? Nicht dir, sondern was bringt mir das? Das würde ich mich immer fragen. Denn das würde immer das Beste für mich sein. Das ist halt Egoismus. Ist das vielleicht die Frage, die dich lenkt, wenn du Entscheidungen triffst? Oder die Frage, die du dir stellst, welche Risiken gehe ich da ein? Ist das vielleicht die Frage? Oder die Frage, was denkt meine Familie, meine Frau, mein Mann, meine Freunde, meine Kollegen? Was denken die? Und wenn die das so denken, dann entscheide ich mich dafür. Ist das vielleicht die Frage, die dich ständig lenkt? Oder ist das die Frage, vielleicht sind da die Frauen ein bisschen mehr als wir gefragt, was sagt mein Gefühl? Was sagt mein Gefühl? Und danach handle ich. Vielleicht, wenn du im Job, fragt man sich oft, okay, wenn ich mich dafür entscheide, wo stehe ich in 5 oder in 10 Jahren? Ist das vielleicht die wichtige Frage? Und dann entscheidest du dich. Oder ist das die Frage, habe ich überhaupt eine Wahl? Ich habe keine Wahl, also handle ich so. Oder die Frage, soll ich mich jetzt dafür entscheiden oder später? Merkt ihr, das sind alles Fragen, die ja wichtig vielleicht sind, aber die Bibel sagt, nee, so funktioniert das nicht. Erkenne den Willen Gottes, sagt uns Epheser. Und genau darum geht es. Nicht meine Entscheidungen, nicht meine irgendwie Fragen, sondern Gott, wie möchtest du es haben? Und es sind kleine Dinge im Alltag, kleine Dinge, die uns helfen, irgendwann die großen Entscheidungen zu treffen. Sag mal, dieses Jahr hat ja angefangen. Wir sind ja im Februar, also gerade ein Monat. Wer hat am Anfang des Jahres sich irgendwelche Ziele gesetzt? Hand hoch. Irgendwas, wo du gesagt hast, das ist ein guter Vorsatz. Ja, Sport zu machen, gesünder sich zu ernähren. So, ja, da sind schon ein paar Hände hochgegangen. Sehr gut. Das sind gute und große Entscheidungen. Ja, aber jetzt stell dir vor, wie dein Alltag vielleicht aussieht. Du sagst, boah, ich möchte mich gesund ernähren und ich möchte sportlich sein. Aber so richtig so 2-mal Meckes im Monat, schön Fastfood immer, schön einfach hier kein, ja gesund, natürlich ein bisschen Salat zwischendurch, aber dieses fettige Essen muss auch sein. Ja und Sport, ja gut, Sport schaue ich gerne zu. Also nicht, dass ich es mache, aber ich schaue gerne zu. Dann vergeht ein halbes Jahr, du guckst auf deinen Bauch und sagst, wo ist mein Sixpack, was ich mir gewünscht habe? Warum ist es nicht da? Und warum fühle ich mich so träge und die Hose passt wieder nicht? Ganz einfach, das Ziel war ja super, was du die Entscheidung getroffen hast, gesund zu leben, sich zu ernähren, sportlich zu sein. Aber die kleinen Entscheidungen zwischendurch haben dich nicht dazu gelenkt. Und Gott sagt, wenn du große Entscheidungen treffen möchtest, wenn du große Dinge erreichen möchtest, dann muss es täglich sein, dass du auf den Willen Gottes hörst und Entscheidungen in seinem Willen triffst. Wie eine Nahrung jeden Tag. Und da habe ich echt zu kämpfen. Zum Beispiel, wie oft im Alltag, wie oft hast du deinem Ehepartner gesagt, wenn du wirklich sicher bist, dass Gott dir das aufs Herz gelegt hat, dann mach es. Wow, das ist ein Spruch. Ich glaube, danach geht man wirklich ins Gebet und sagt, okay, da muss ich echt drüber nachdenken. Ich muss Gott wirklich fragen. Das machen sehr wenige von uns. Oder kennst du sowas, jemand kommt zu dir und sagt, hör mal, ich brauche dich da und da. Und die Person sagt, weißt du was, ich muss erstmal drüber beten. Wow, wie selten hörst du das. Das ist eine Person, die stoppt und sagt, warte, ich muss erstmal ins Gebet gehen. Natürlich, wenn ich jetzt sage, wenn Alex jetzt kommt und sagt, Waldemar, kannst du mir beim Klavierschleppen helfen? Und ich sage, tut mir leid, ich muss erst ins Gebet gehen, dann sagt er, alles klar, den Rücken mache ich mir dann selber gleich kaputt, ohne dich. Ja? Nein, da muss ich wahrscheinlich sofort helfen. Aber es gibt manche Dinge, wo wir sagen müssen vielleicht, nein, ich muss erstmal mit Gott drüber reden. Und wenn du das nächstes Mal sagst, jemand, du wirst sehen, wie erstarrt die Person da stehen wird und dich angucken wird, weil es passiert sehr, sehr selten, wenn das jemand anderem sagt. Aber so sollte es doch eigentlich sein. Wir wollen unsere Zeit doch nicht verschwenden. Wir wollen unsere Gesundheit nicht verschwenden und wir wollen effektiv sein. Aber das passiert nur, wenn wir im Willen Gottes leben. Ja, erinnert euch nochmal an die Geschichte mit den Fischern. Wie schnell sie an die Fische kamen, als sie auf Jesus gehört haben. Die klare Erkenntnis für heute lautet, erkenne den Willen Gottes und mach den entscheidenden Unterschied. Hör auf ihn und tu es auch. Wir wollen heute auch sehr praktisch werden in diesem. Praktisches Beispiel, 1. Korinther 11, 3. Dort steht, und jetzt gehen wir so ein bisschen an die Ehemänner. Ihr wisst, wie dieser Vers heißt. Dort wird gesagt, also da gibt es im Vers diesen Spruch, der Mann aber sei das Haupt der Frau. Und das wird ja gerne wahrscheinlich der Frau öfters gesagt, weiß ich ja nicht, aber es wird ja oft gepredigt und hier die Frau, sie soll wissen, der Mann ist das Haupt, was ja alles gut ist, steht ja in der Bibel. Aber, liebe Männer, und heute geht's an die Ehemänner so ein bisschen, ihr müsst heute leiden, oder die kommenden Ehemänner, der Vers heißt auch, Christus ist das Haupt jedes Mannes, der Mann aber, und das ist das Zweite, ist das Haupt der Frau. Aber Männer, wir haben ein Haupt über uns, das ist Christus. Und jetzt der Beispiel. Männer, wie oft haben die Frauen euch gefragt, wenn sie was Großes gekauft haben? Also sagen wir so, wenn die so ein Auto gekauft haben, haben die euch gefragt oder haben die das selber gemacht? Ja? Wahrscheinlich haben sie euch gefragt oder beraten, einfach weil sie euch lieben, einfach weil sie euch wertschätzen und weil sie einfach den Willen Gottes tun möchten und weil sie einfach euch in die gemeinsame Verantwortung nehmen möchten. Oder ein Klavier für zu Hause oder ein Sofa. Ich weiß nicht, seid ihr nach Hause gekommen und dann haben die gesagt, ja Schatz, ich habe ein Sofa für 2000 gekauft. Puh, willst du oder nicht, das wird kommen. Wahrscheinlich haben die das nicht gemacht, oder? Das ist eigentlich selten der Fall unter Christen. Aber liebe Männer, wie oft haben wir irgendwelche Autos gekauft, technische Dinge gekauft, Kredite aufgenommen, irgendwie im Job was gewechselt, so viele Dinge getan und wie oft haben wir dabei unser Haupt gefragt, unseren Jesus. Wie oft haben wir gesagt, Jesus, ich möchte so gern das tun, ist das dein Wille oder nicht? Ich möchte ihn erkennen. Männer, wir haben es zu selten gemacht. Wahrscheinlich ist das so. Die Bibel ruft uns auf, handelt im Einklang mit dem Willen Gottes. Frag deinen Herrn, wenn du es tust. Erkenne und setze es um. Wisst ihr, liebe Geschwister, in meinem Dienst, und ich spreche wahrscheinlich für viele, die ja auch im Dienst sind, aber auch besonders jetzt heute die Gemeindeleitung, ich spreche, denke ich mir auch, im Namen der Gemeindeleitung, aber einer der größten Anliegen und wahrscheinlich Furcht eines Christen, wenn ich das so nennen darf, ist, dass wir nicht im Willen Gottes leben als Gemeinde. Weil dann haben wir es echt schwer. Dann geht es uns richtig schlecht. Denn wenn wir außerhalb des Willen Gottes leben, dann gibt es Schwierigkeiten, dann gibt es Kritik, dann gibt es Dinge, mit denen wir nicht klarkommen werden. Aber wenn wir im Willen Gottes leben und dafür beten wir, dann werden wir Kritik, jeder Kritik standhalten und werden auch Frucht bringen. Deshalb ist es so wichtig, den Willen Gottes zu erkennen. In der Familie, als alleine, wenn du solo bist, es ist wichtig für dich persönlich, den Willen Gottes zu suchen und zu erkennen. Wisst ihr, ein Beispiel aus meinem Leben. Als unsere Kinder noch sehr, sehr klein waren und ich hatte einen anderen Job gehabt, dann war es finanziell bei uns ein bisschen knapper und war schwierig, jeden Monat. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich zum Chef und frage einfach ja nach einer Gehaltserhöhung. Also, ja. Und dann stand ich so vor der Tür, habe schon die Klinke fast in der Hand gehabt und dann überkam mich so ein Gedanke, du suchst gerade eine Sicherheit in dem, dass der Chef sagt, ja, okay, ich gebe dir mehr Geld. Suchst du in deiner, also klar wird der Chef mir das geben, das Geld, und nicht vom Himmel wird es fallen. Das ist mir klar gewesen. Aber irgendwas sagte in meinem Herzen, ich glaube, du suchst im Chef, in seinem Geld, quasi deine Lösung. Wieso nicht in mir? Glaubst du, der Chef wird dir das geben oder ich? Und ich habe die Tür nicht aufgemacht. Ich sage euch nicht, weil ich so geistlich bin. Ich sage euch das, weil es zu wenig in meinem Leben sowas gab. Und ich bin zurückgegangen. Ich habe nicht gebeten. Ich habe gesagt, Jesus, bevor du mir nicht sagst, ich soll es tun, ich werde es nicht tun. Und es verging eine Zeit. Ich habe gebetet dafür und irgendwann wurde es klarer und ich bin zum Chef gegangen. Aber man muss davor sagen, die Arbeitskollegen sagten die ganze Zeit, boah, der Chef, das ist ein ganz, ganz harter Hund, wenn es um Verhandlungen geht, also wenn es um Lohnerhöhung geht. Also er hat sich schon von manchen sogar darum getrennt. Aber ich bin dahin gegangen und wisst ihr, in mir war so ein Gefühl, der Chef, wenn es sein sollte, wird der Chef nicht Nein sagen. Und ich bin ins Gespräch gegangen und habe ihm alles erklärt und er hat gesagt, alles klar, ich verstehe dich, gib mir Zeit, ich möchte drüber nachdenken. Okay, dachte ich mir, schon mal viel einfacher gefallen, als ich so gehört habe. Und der brauchte so ein paar Wochen oder ein paar Monate, weiß ich nicht mehr genau, und der hat es genehmigt, genau zur rechten Zeit. Unerwartet, weil die Arbeitskollegen sagten was anderes. Er hat ein paar Monate gebraucht, vielleicht ist er auch ins Gebet gegangen und musste den Herrn fragen, ob er das machen soll oder nicht. Nein, hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Aber trotzdem, in dieser Zeit, in diesen paar Monaten, durfte ich darauf vertrauen, dass Gottes Wille passiert wirklich. Ich durfte vertrauen, dass er das macht. Wie ich schon gesagt habe, das Erkennen und der Frage nach dem Willen Gottes ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Und die Bibel macht es so klar und so sicher. Und ich glaube, wir müssen dieses entwickeln und wir müssen das trainieren, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Die Gewohnheit, immer wieder zurückzustecken, zurückzudrängen und immer wieder dran zu arbeiten, seinen Willen zu tun. Schaut mal, in Psalm 40, 9 steht, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Deinen Willen tue ich, mein Gott, begehre ich, wird hier gesagt, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Beachte, hier wird gesagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, also in einer anderen Übersetzung. Das ist ein Wunsch von mir, das ist ein Verlangen von mir, das gibt mir Freude, das bringt mich dir näher, Gott. Ich möchte das so gerne tun. Oft wollen wir ihn nicht erkennen und ja, fragen uns, was ist für uns gut? Wir sind grundsätzlich ja nicht dagegen, wie ich schon gesagt habe. Wir machen das nur nicht aus Gewohnheit. Und in Psalm 143, 10 wird sogar gesagt, und das ist so eine der entscheidenden Dinge, die vielleicht dich so ein bisschen jetzt in die Praxis reinbringen. Dort wird gesagt, lehre mich nach deinem Wohlgefallen. Also lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf rechter Bahn. Seht ihr, hier geht es nicht nur darum, es zu erkennen, sondern er sagt, ich habe es ja erkannt, aber lehre mich, es zu tun. Lehre mich, das zu tun. Das ist das nächste Level sozusagen. Und das ist ein gefährliches Gebet. Ich habe mich gefragt, boah, warum betest du das? Denn Gott könnte ja wirklich sagen, so, jetzt zieh aus nach Afrika und sei dort Missionar. Wie kannst du so einfach das beten? Weil Gott kann das ja hören. Aber die Sache ist die, David betet das und er sagt, dieser Satz, den überliest man sehr schnell, er sagt, lehre mich, tun nach deinem Wohlgefallen. Und dann sagt er, denn du bist mein Gott. Er betet das so einfach, weil er einfach Gott wirklich als Gott über sein Leben gestellt hat. Und er hat gesagt, egal was du sagst, das wird mir gut tun. Und deswegen betet er so frei das. Beachte, David betet nicht um Information, einfach lass mich es wissen, sondern er betet um die Umsetzung. Es geht also darum, dass du nicht nur informiert wirst, sondern es geht darum, dass du gehorchst und aus der Kraft Gottes es wirklich tust. Wisst ihr, und das möchte ich so ein bisschen euch ans Herz legen, hört einfach mal kurz hin. Der Wille Gottes darf nicht als Information in eurem Leben nur sein. Das darf es nicht. Denn wenn wir Gottes Willen hören, aber nicht tun, dann begleitet uns zwar der Wille Gottes ständig, lenkt aber nicht unsere Entscheidungen, unterbricht nicht unsere Gewohnheiten. Und unser Herz lernt mit dem Willen Gottes quasi nebenbei zu leben, die Wahrheit zu hören. Es lernt das, aber es lernt oder entwickelt eine ganz böse Gewohnheit, es zu hören, aber es einfach zu ignorieren. Einfach sich nicht zu unterwerfen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Gewohnheit. Wenn du den Willen Gottes hörst, aber nicht tust, entwickelst du diese Gewohnheit. Und dann, jetzt geht's ja weiter, und dann wird das sehr gefährlich. Beim nächsten Mal, wenn du dann wieder den Willen Gottes hörst oder in der Bibel was liest, dann wird dein Herz mit einer Vertrautheit reagieren. Auf den Willen Gottes wieder als Information zu hören, aber nicht zu reagieren. Und das ist gefährlich. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Gewohnheit, was wir uns im Herzen immer wieder antun, wenn wir nicht auf sein Wort reagieren. Und das zeigt uns, dass es nicht genügt, einfach nur zu erkennen, sondern wir müssen lernen, ins Gebet gehen und sagen, lehre mich, es zu tun. Und da hebt Paulus in Epheser nochmal das Ganze höher und er sagt in Epheser 6,6, er sagt, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes vom Herzen tun. Er sagt, wisst ihr was, eigentlich seid ihr Knechte. Und Knechte, also oder Sklaven, sie hatten ja früher alles gehabt. Ja, sie wohnten ja mit dem Herrn, der reich war. Also eigentlich durften sie das ja alles auch miterleben und auch das alles haben. Aber wisst ihr, eine Sache hat ein Knecht niemals. Und das ist der freie Wille. Also, dass er selber sagen kann, oh, ich mach mal das, ich mach mal dies, sondern er muss immer auf den Willen Gottes hören. Ja? Immer auf den Willen hören. Hier spricht Paulus von höchstem wirklichen Niveau. Er sagt, ihr seid Knechte, also hört auf den Willen Gottes. Heute möchte ich euch ein paar praktische Beispiele nennen. Und jetzt geht es darum, du sagst, okay, das ist gut, Willen Gottes erkennen, es zu tun, aber wie soll es funktionieren? Gib mir praktische Beispiele für Montag. Direkt Montag möchte ich anfangen. Guck mal, der erste Punkt ist ziemlich einfach und wahrscheinlich weißt du, was das ist. Der erste Punkt ist, bete einfach um den Willen Gottes. Also wir lesen hier in Matthäus 6,10, dein Wille geschehe hier auf Erden, so wie im Himmel geschieht. Also im Himmel geschieht der Wille Gottes, ohne dass einer was dagegen sagt. Alle Engel machen das, was Gott möchte. Also seine Engel. Aber hier auf Erden ist ja so ein bisschen schwierig. Ja? Also wir sind ja so in der Sünde, wir sind fleischlich, wir leben nach unserem Willen. Das heißt, das Erste, was wir tun sollen, ist, bete darum. Der zweite Punkt ist, sichere dir sichere Unterstützung. Was heißt das? Schau mal, in Kolosser 1,9 wird gesagt, deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten, sagt Paulus den Kolossern. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Paulus sagt, wir beten für euch jeden Tag, wir hören nicht auf, damit ihr den Willen Gottes erkennt. Jetzt frage ich dich, wie viele Menschen beten für dich, wo du sicher bist, dass du den Willen Gottes erkennst? Wie viele Menschen sind das? Also sie beten wahrscheinlich für deine Gesundheit, für deine Sorgen, für deine Nöte und. Wie viele Menschen beten für dich, dass du den Willen Gottes erkennst? Wahrscheinlich zu wenig. Sichere diese Unterstützung. Geh doch nach dem Gottesdienst zu einer Person, geh doch zu Matthias und sag, Matthias, bete doch für mich, dass ich den Willen Gottes erkenne. In dieser Woche. Das ist eine Unterstützung. Und Paulus sagt, wir beten für euch. Jedes Mal, wenn wir an euch denken. Warum sichern wir uns das nicht? Warum holen wir nicht ins Boot noch manche Geschwister und sagen, mir ist das so wichtig, ich möchte, dass du das für mich tust. Das ist das Zweite. Der dritte Punkt, wie man das, den Willen Gottes erkennen kann, das ist so dieses Römer 12,2. Wir gehen nur kurz in diesen Vers, zu Hause solltet ihr das mehr machen. Dort wird gesagt, und passt euch nicht dieser Welt, ich lese mal eine andere Übersetzung, weil die habe ich schon gelesen, und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch durch die Erneuerung eures Sinnes verwandelt, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Die Bibel macht klar, den Willen Gottes zu erkennen, das beginnt in deinem Denken. Lasse zu, dass Gott dein Denken verändert. Passt dich nicht dieser Welt an. Junge Leute, ich sage euch das, weil ihr besonders in Gefahr seid. Passt euch nicht dieser Welt an. Weil diese Welt wird die ganze Zeit euch immer wieder sagen, was ihr zu tun müsst. Die Welt wird euch ganz klar das sagen. Aber wenn Gott euch nicht sagt, weil ihr die Bibel nicht öffnet, dann werdet ihr euch der Welt anpassen. Und das ist ganz gefährlich. Paulus sagt, passt euch nicht dieser Welt an. Und dann sagt er, sondern lasst euch verändern. Lasst euer Denken verändern. Wir müssen vielleicht das öfters einander sagen, weil wir wirklich fleischlich sind, irdisch sind. Wie oft ertappen wir uns, dass wir, ich sag das, für die Gesundheit beten, für die Karriere, für Geld, für den Genuss, für irgendwas. Meine Lieben, das sind Schätze dieser Welt, sagt die Bibel uns. Das sind vielleicht gute Dinge zwischendurch, aber es sind oft Schätze dieser Welt. Und er sagt, lasst euch verändern. Dieser Vers steht in so einem passiven Ausdruck. Also hier darf kein Automatismus entstehen. So nach dem Motto, ich bin ja Christ und hier steht, ich soll mein Denken verändern lassen von dir, Gott. Ja, dann legt los. Gott, veränder mein Denken, hier bin ich. Und so lebst du vielleicht schon 10 Jahre als Christ und sagst, ja, irgendwie verändert sich hier noch nichts, aber Gott muss es ja tun. Nein. Diese Veränderung fordert unsere Bereitschaft. Es fordert, dass du handelst. Bereit zu sein, auf Gottes Führung sich einzulassen, jeden Tag zu prüfen, ist das mein Wunsch oder ist das Gottes Wunsch? Und so lässt du dich verändern. Die Frage bleibt, wie setzt du das um? Und wenn du morgens aufstehst, gebe ich dir nochmal 4 so Tipps. Wenn du morgens aufstehst, ich sage das ja öfter, stell dir 2 Wecker, der erste weckt dich auf, und der zweite lässt dich vom Bett aufstehen. Aber der erste Wecker, da wachst du auf und dann betest du und sagst einfach, Gott, ich möchte heute deinen Willen erkennen. Ohne, dass du aufgestanden bist. Erstmal dieses Gebet. Ich möchte heute deinen Willen erkennen. Ich möchte heute wissen, was ich sehen soll, was ich sprechen soll, was ich tun soll und wo ich hingehen soll. Bitte hilf mir, das zu erkennen heute, da wo ich bin. Amen. Aufstehen und zur Arbeit. Oder zur Schule. Dann bist du auf der Arbeit und dann darfst du wirklich gucken, wie du reagierst. Also lebe nicht einfach aus Gewohnheit, sondern schau, wie du reagierst auf manche Arbeitskollegen, auf manche Freunde. Reagierst du patzig? Bist du irgendwie schnell gereizt? Guck einfach, lebe bewusst und frag einfach am Tag, Herr Jesus, das, was ich gerade gesagt habe, so wie ich mich gerade benommen habe, war das in deinem Willen oder nicht? Und wenn es Abend ist und du wieder im Bett liegst, dann nimm dir einfach diese 2 Minuten, bevor du einfach einschläfst und denk einfach drüber nach, wie dein Tag war, wie du es angefangen hast und wo der Wille Gottes klar erkennbar war. Reflektier so ein bisschen den Tag. Das ist so wichtig, dass du nicht einfach in die Gewohnheit gehst, einfach so dich treiben lässt, sondern dass du das ein bisschen beobachtest. Wie hast du dich benommen? Was hast du geantwortet? Wie hast du reagiert? Wie hast du dich entschieden? Und du wirst merken, du wirst viel schärfer für dieses Thema. Du wirst öfters dran denken und nicht einfach hineinleben. Ja, und der vierte Tipp ist einfach, wiederhol das immer wieder. Jeden Tag eine Woche und plötzlich kommen gute Gewohnheiten rein in dein Leben. Andere Gewohnheiten. Also, das erste ist, bete jeden Tag. Schaffe dir Unterstützung, dass jemand für dich betet oder mit dir betet. Lass deine Gedanken von Gott verändern. Und der vierte Schritt ist, achte auf göttliche Impulse in dir. Boah, das hört sich so komisch an, nicht wahr? Aber schaut mal, das ist eine biblische Sache. In Philipper 2,13 wird gesagt, denn Gott wirkt in euch, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist das, der in euch das Wollen hervorbringt. Das Wollen. Das sind diese Impulse, die ich meine. Dieses Verlangen. Was bedeutet den Willen Gottes zu tun im Alltag? Schaut mal, es kann ganz unterschiedlich aussehen. Eine Gemeinde, sie wird ja nicht durch Strukturen und Programme gebaut, sie wird durch Menschen gebaut, die füreinander da sind, die zueinander etwas sagen und Gott bewirkt das in ihnen. Also praktisch gesehen, du sitzt heute im Gottesdienst und eine Person geht dir irgendwie nicht aus dem Kopf und du siehst das in deinem geistlichen Auge und vielleicht hast du irgendein bestimmtes Mitgefühl für die Person, vielleicht irgendwie denkst du, ich muss dieser Person diesen Vers sagen, den ich heute gelesen habe, das ist so eine Ermutigung, glaube ich, für ihn oder für sie. Und weißt du was? Das kann sein, dass Gott in dir das bewirkt. Dieses Wollen, einfach für diese Person da zu sein, zu dieser Person hinzugehen, etwas zu sagen. Vielleicht sitzt du in der Gemeinde und sagst, boah, bestimmte Bereiche in der Gemeinde, die gehen nicht aus meinem Kopf, irgendwie so die Kinderarbeit, ich würde gerne da helfen. Oder es ist Chor, es ist Technik, Begrüßung, Seelsorge, ich würde so gerne mehr da tun. Es kann sein, dass Gott in dir dieses Wollen bewirkt, einfach etwas in seinem Reich zu tun, in dieser Gemeinde etwas zu tun. Und so wachsen eigentlich Beziehungen untereinander und so wächst unser Glaube und so wachsen wir im Willen Gottes. Ja, das sind diese Impulse, wo Gott sagt, ich lege dir das in dein Herz, dass du das willst und wenn du losgehst, dann werde ich das Handeln auch segnen. Das ist sehr wichtig, das zu erkennen. Paulus sagt nicht an dieser Stelle, dass Gott das an eurer Stelle bewirkt, sondern er sagt, in euch bewirkt er das, das Wollen. In euch, innen drin. Das sieht vielleicht keiner, aber das siehst du. Und deswegen solltest du aufpassen, hören auf dieses Wollen und das auch tun. Fragt euch einfach konkret heute, welcher Gedanke lässt mich schon lange nicht los? Ich möchte das irgendwie tun. Jedes Mal, wenn ich Jörg sehe, dann will ich ihm vielleicht etwas sagen, aber irgendwie traue ich mich nicht oder habe keine Zeit, aber vielleicht solltest du es machen. Vielleicht ist das heute dran. Was schlägt in deinem Herzen vielleicht für die Gemeinde? Vielleicht solltest du das loswerden. Vielleicht solltest du das sagen. Welchen Schritt möchtest du als nächstes tun in der Gemeinde? Warte nicht, bis irgendwas vom Himmel fällt, irgendein Stern, irgendein Regenbogen, noch irgendwas. Vielleicht solltest du es einfach tun, weil dieses Wollen in deinem Herzen ist. Vielleicht solltest du es machen. Und der fünfte Punkt, und damit schließe ich, der praktische Punkt ist, das ist, die Annahme des Willen Gottes. Wenn wir über die Annahme sprechen, stellt sich die Frage, wenn du dich für irgendwas entschieden hast und jetzt plötzlich merkst du, oh, ich habe mich dafür entschieden, aber irgendwie wird es jetzt echt nicht einfach. Habe ich mich jetzt dafür entschieden oder hat Gott mich da reingebracht? Was ist das jetzt? Und manchmal denken wir oft, oh, jetzt wird es schwer, jetzt ist nicht einfach, da habe ich wahrscheinlich mich selber dafür entschieden, Gott war das nicht. Aber oft ist das nicht der Fall. Gott bringt uns oft in die Dinge, in die Schwierigkeiten, damit wir einfach lernen und damit klar lernen zu kommen mit seiner Hilfe. Zum Beispiel in Markus Kapitel 6, das wird nicht angezeigt, das erzähle ich euch kurz. Jesus nötigt ja seine Jünger, in das Boot zu steigen und über den See zu fahren. Und jetzt entsteht plötzlich ein Wind, der ihnen entgegenbläst. Also sie haben keinen Rückenwind. Sie haben es richtig schwer. Und jetzt ist die Frage, wer hat sie in diese Schwierigkeit reingebracht? Waren die das selber? Haben die auf Jesus nicht gehört? Nein, die haben genau das getan. Warum sind die in diese Schwierigkeit reingekommen, in diese Not? Haben die nicht den Willen Gottes getan? Doch, sie haben auf Jesus gehört. Jeder von euch steht heute stellt sich vielleicht die Frage, bist du bereit, den Willen Gottes anzunehmen, in dem du dich jetzt befindest oder was Gott dir gibt? Denn erinnert euch, jeder Schritt ist zu sagen, ich will, ich wünsche, ich möchte den Willen Gottes tun. Aber bist du bereit, es zu tun? Geschwister, für mich gibt es in der Bibel zwei Beispiele, es gibt viele Beispiele, aber zwei, die besonders
interessant sind, wie die Personen den Willen Gottes angenommen haben. Liest euch das durch. Das eine ist, ich habe über dieses Jahr darüber gepredigt, das ist Daniel 3. Es wird eine Riesenstatue aufgestellt und der König sagt, wenn die Musik erschallt, dann fällt jeder vor dieser Statue und betet sie an. Jeder. Und wenn er es nicht tut, wird er in den Feuerofen geworfen. Ein bisschen anders, aber so funktioniert das in vielen Ländern heute. Genauso. Ein bisschen anders. Und der König sagt das und jetzt erschallt die Musik. Und diese drei Freunde, die sagen dem König, ich möchte, dass du das weißt, König, sagen die. Der Gott, den wir dienen, also nicht der Gemeinde, die wir hingehen, in der Gemeinde, in der wir dienen, sondern dem Gott, den wir dienen, er ist mächtig, uns aus dem Feuer offen zu retten. Und dann hielt wahrscheinlich die ganze Menge den Atem an und dann sagten sie, aber selbst wenn er es nicht tut oder selbst wenn das nicht geschieht, so sollst du wissen, wir werden uns trotzdem nicht beugen und anderen Göttern nicht dienen. Für mich ist das einer der stärksten Punkte, wie sie den Willen Gottes angenommen haben. Haben sie an Gott gezweifelt? Nein. Haben sie an Gott irgendwie nicht geglaubt? Nein. Sie haben selber gesagt, wir wissen und wir glauben. Aber selbst wenn wir jetzt sterben, wir werden trotzdem den Willen Gottes tun. Ich glaube, um das zu sagen, muss man echt viele kleine Entscheidungen im Willen Gottes treffen. Also durch diese Schule einfach Gottes gehen, damit man irgendwann sagt, Gott, wenn du willst, dann werde ich jetzt für dich sterben. Boah, das ist stark. Das ist wirklich mächtig. Aber um das zu tun, sollte man sehr stark auf Gott vertrauen. Und das zweite Beispiel ist Jesus selber. Als er im Garten Gethsemane sitzt, sagt er, Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ja? Er bat, wenn es möglich ist, dieses Leiden, ich möchte gerne nicht ans Kreuz. Also wenn es möglich ist, können wir vielleicht das Ganze, wenn es möglich ist, sagt Jesus. Jetzt steht auf der Waage der Wille und der Wille des Menschen und der Wille Gottes. Und Jesus sagt am Ende, aber was ist mit meinem Willen? Dein Wille soll geschehen, Gott. Dein Wille. Das ist eine Annahme. Ich will nicht. Ich weiß, was passieren wird. Aber ich mach's, weil du es willst. Wisst ihr, ich habe ja am Anfang von Elisabeth Elliot gesprochen. Elisabeth Elliot ist die Frau eines Missionaren, davon haben wir ja öfter schon gehört. Die ist die Frau von Jim Elliot, der in Ecuador war. Er ist mit 4 anderen Männern nach Ecuador gezogen oder geflogen, mit den Frauen zusammen. Sie sind dahin geflogen nach Ecuador, um ein unerreichtes Volk, ja, mit dem Evangelium zu erreichen. Und 1956 wurde Jim Elliot mit anderen Missionaren, mit seinen Freunden, also Männern, wurden die umgebracht. Also sie wurden ermordet von diesem Volk. Und jetzt könnte man sich fragen, warum das Ganze? Diese Menschen haben nicht mal von Jesus gehört, also sie haben nicht geschafft, denn das zu sagen. Sie haben sie gerade erreicht, sie haben sich so rangetappt, ja. Die haben immer versucht, näher zu kommen und irgendwann waren die da und wurden mit Pfeilen und mit Speeren erstochen einfach. Warum? Warum dieser sinnlose Leid? Aber die Geschichte geht weiter. Jahre später macht sich Elisabeth Elliot mit den anderen Frauen, also mit manchen von ihnen, und geht wieder nach Ecuador. Und sie predigt diesen Menschen dort. Und sie hat ein Buch rausgebracht, wo sie am Feuer mit diesen Menschen sitzt. Das Buch, das könnt ihr gerne mal lesen, das heißt Die Mörder, meine Freunde. Und sie sitzt mit diesen Mördern und redet über Jesus. Und ihr Mann wurde von diesen Männern ermordet. Sie geht dahin und predigt ihnen das Evangelium aus Liebe. Und jetzt müsst ihr diesen Spruch nochmal hören mit diesem Hintergrund. Sie sagt diesen Spruch, der Wille Gottes ist nicht immer das, was wir wollen. Natürlich wollte sie nicht, dass ihr Mann stirbt. Aber dann sagt sie, aber es ist immer das Beste. Das ist eine starke Annahme. Manchmal ist der Wille Gottes nicht nachvollziehbar. Manchmal ist das, wir verstehen nicht, wie, also es passt nicht in unsere Gedankenwelt. Aber genau deshalb sagt Paulus, lasst euer Denken verändern von Gott. Hier stellt sich die Frage der Annahme Gottes. Wie reagierst du darauf? Wie nehmen wir den Willen Gottes an? Und erinnert euch, es ist eine einfache Anleitung. Freut euch in allem, betet in allem, dankt in allem. Das ist der Wille Gottes. So nehmen wir es an. Liebe Geschwister, ich möchte mal mit einer Sache beenden. Ich möchte euch eine Aufgabe geben für die Woche. Nicht, dass ich euch beschäftigen möchte, aber ich möchte euch einfach eine Aufgabe geben. Für euch persönlich. Denn der Wille Gottes wird nicht am Sonntag gelernt. Das ist nicht so, dass wir heute hören und das können, sondern es wird unter der Woche gelernt. Lies zu Hause Kolosser 1, 9 bis 10 durch. Das sind zwei Verse. Es ist ein Prozess. Lies das immer wieder und versucht einfach, ja, euch immer wieder ein paar Fragen zu stellen. Liest euch, ich weiß, jedes Mal wird im Kopf etwas kommen, es wird euch wieder immer wieder gesagt, ach, das kennst du doch, aber das kennst du doch. Aber schalte das aus. Lies diese Stelle, Kolosser 1, Verse 9 bis 10 und stelle dir drei Fragen. Wo handelt Gott in meinem Leben jetzt schon? Also wo lebe ich bereits jetzt im Willen Gottes, wo das mir ganz klar ist? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, wo bringt mein Leben gerade Frucht? Also wo passiert etwas in meinem Leben, wo ich sagen kann, das ist die Frucht? Und das dritte ist, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich noch nicht Gott zugelassen habe, etwas zu tun? Wo er mein Denken verändern sollte? Unser Wunsch als Prediger, ich rede erstmal für alle Prediger, unser Wunsch als Prediger ist es nicht, dass wir einfach die Predigten, dass ihr die Predigten hört und sagt, oh, das war eine gute Predigt wieder Sonntag. Das ist es nicht. Darum stehen wir ja nicht, um einfach eine gute Predigt zu sagen, sondern unser Wunsch ist das, ganz, ganz ehrlich, dass ich und ihr, dass wir würdig nach Gottes Willen leben, dass wir wirklich es erkennen und es wirklich tun, dass uns der Wille Gottes verändert. Lasst uns nicht einfach sagen, der Wille Gottes geschehe, sondern lasst uns einfach sagen, ich möchte so lernen. Ich möchte so lernen zu tun. Nicht, weil ich gezwungen werde, sondern weil ich es liebe, den Willen Gottes zu tun. Weil ich es liebe, auf Gott zu hören. Denn genau so wächst doch unser Glaube, wenn wir mit richtig Wollen und mit Liebe das tun, was Gott sagt. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch Gottes Segen, dass Gott euch da reich segnet und euch in diesem Thema begleitet. Amen.